Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Es ging dann sehr, sehr schnell, ist mein linker Ski weggebrochen und dann lag ich auf der Schnauze. Und dann kam von hinten noch einer und ist voll in mich reingeschossen und da war es dann vorbei. Ich bin dann ganz schnell los, so schnell ich konnte, und in der Hoffnung, da noch was aufzuholen, aber ja, das war dann nicht mehr möglich. Vor allem dieses Jahr war ich natürlich einer der Top-Favoriten. Wenn ich meine Top-Leistung bringe an dem Tag, dann kann ich Gold gewinnen. Das hat halt leider nicht geklappt. In dem Fall hat es jetzt schon mal ein, zwei Wochen gedauert, bis ich dann wirklich mal so einen Schlussstrich ziehen kann. Vor allem, weil es mir um das Team so leid getan hat, dass man da komplett ohne Medaille heimgeht.
Sportler brauchen Kondomnachschub bei den Olympischen Winterspielen.
In 3 Tagen haben die 10.000 Kondome weggefickt.
It clearly shows that Valentine's Day is in full swing.
Die Schlagzeile kommt ja bei allen Spielen, Sommer wie Winter. Und vor meinen ersten Spielen habe ich gedacht, ja, das wird halt immer so geschrieben. Und wenn man dann in das Olympische Dorf kommt, da sieht man dann schon immer, kann man sich eigentlich einfach überall Kondome nehmen. Der Titel, der macht schon einfach viel aus. Also Trainer haben zu mir gesagt, hey, jetzt hast du es geschafft, das kannst du eigentlich aufhören. Das nimmt natürlich extrem viel Druck und die meisten Leute werden das nie erreichen. Ob das jetzt Team ist oder Einzel, war schon was ganz Besonderes.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus dem Sport. Unser heutiger Gast ist Vinzenz Geiger. Vinzenz ist einer der krassesten Olympiaathleten, die wir gerade hier in Deutschland haben. In der nordischen Kombination hat er schon 2-mal olympisches Gold gewonnen, 1-mal Silber und zig Weltcup- und Grand Prix-Sieger eingefahren. Und natürlich sprechen wir da heute auch ganz ausführlich drüber. Aber, und das finde ich eigentlich noch krasser, er spricht auch komplett offen über seine letzten olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Da ist er als einer der Top-Favoriten ins Rennen gegangen und am Ende, naja, da lief es eher suboptimal für ihn. Umso größer ist mein Respekt, dass er sich hier hinsetzt und uns nochmal in die entscheidenden Momente mitnimmt, einfach weil er das überhaupt nicht machen müsste. Es wird ein Blick hinter die Kulissen und wie immer, ihr kennt super authentisch. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Vinzenz Geiger. Darf ich die bitte mal kurz anfassen? Das ist ja völlig, nur für euch, für den Kontext gerade, für die, die uns nicht zusehen. Wir dekorieren ja immer unser Studio hier den Gästen entsprechend. Alter,
natürlich.
Boah, ist die schwer. Und ich habe Vinzenz gebeten, eine seiner Goldmedaillen mitzubringen. Boah, Junge.
Ja,
ist das ein Pfund.
Beeindruckt immer die Leute, wenn sie es dann wirklich mal in der Hand haben.
Dich auch noch? Weil also für mich ist das gerade ultra krass. Was macht es mit dir auch, wenn du sie jetzt schon ganz oft Goldmedaillen in der Hand hattest?
Nee, also schon immer noch beeindruckend und ja, das bleibt auf jeden Fall für immer und ja, ist schon, ja, schon ziemlich krass.
Ich würde die einfach nie aus der Hand, ich würde die mir dauerhaft umhängen. Ich würde die auch beim Duschen tragen, glaube ich. Du hast ja 2-mal Gold gewonnen, muss man natürlich dazu sagen. Hast du eine Lieblingsmedaille, weil das ist jetzt die aus Peking 22, das ist die zweite, die du gewonnen hast, ne?
Ja, ich glaube, ja, vom Design her die und die andere, also die erste Goldmedaille ist vom Design Pyeongchang von 4 Jahren vorher. Die ist ja auch richtig cool, aber ich glaube, das ist schon die coolste, ja.
Aber ist es jetzt nur vom Design, weil also 2018 Pyeongchang habt ihr als Team gewonnen. Mhm. Das ist ja hier der Flex von dir alleine. So.
Ja, das stimmt natürlich. Aber jetzt rein von der Medaille, von der Optik her, habe ich gemeint, ist, glaube ich, die fast Pyeongchang noch cooler. Aber natürlich ja von dem her, was man erreicht hat, das ist wahrscheinlich noch mal krasser, ja.
Aber also dann lass uns mal mit Pyeongchang auch wirklich anfangen. Kannst du dich da noch an den Moment erinnern, wenn du mal so zurückgehst, wo du so gecheckt hast, weil es war natürlich klar, ihr habt das als Team gewonnen, später hast du es dann im Einzel gewonnen, aber wo du so gemerkt hast, so, Alter, ich bin gerade so mit meinen Jungs der Beste der Welt einfach in was, wir haben einfach Gold, weil ich meine, das hat ja jetzt wirklich nicht jeder zu Hause liegen.
Ich glaube, ja, so diesen einen Moment, weiß ich nicht, ob ich den hatte, aber das ging alles sehr schnell. Ich war noch ziemlich jung und war in einem Team, was richtig krass gut war. Und ja, es war schon die Erwartungshaltung auch, dass man möglichst um Gold mitkämpft. Und aber ich glaube, als wir dann wirklich Gold gewonnen haben, da war jetzt nicht so der eine Moment. Das hat dann schon eine Weile gedauert, vor allem in dem Alter. Das ging alles sehr, sehr schnell. Und ich wurde dann auch so oft darauf angesprochen, hast du es schon realisiert, du bist jetzt Olympiasieger. Und es hat dann schon eine Weile gedauert.
Was hat sich danach für dich verändert? Weil du hast ja schon gerade gesagt, du bist so Anfang 20, es wird dir so eine riesige Last auf die Schultern gelegt, es ist gleich eine Erwartungshaltung da, du warst noch nie bei Olympia davor und auf einmal heißt du, naja, jetzt muss der Bub schon Gold holen. Was hat sich danach, wie mit dir umgegangen wurde, verändert?
Ja, also der Titel, der macht schon einfach viel aus. Also auch so Trainer haben zu mir gesagt, hey, jetzt hast du es geschafft, jetzt kannst du eigentlich aufhören.
Ja, weil, schau in Rente mit 21.
Man blickt ja als Athlet, hat man so seine Ziele und so natürlich, was man alles gewinnen will oder was man sich erträumt. Aber dann so langfristig, so in 10 Jahren oder wenn ich dann mal 10, 20 Jahre aufgehört habe, dann bleibt der Titel. Und das nimmt natürlich extrem viel Druck und ja, die meisten Leute werden das nie erreichen, ob das jetzt Team ist oder Einzel. Ja. Deswegen war das schon natürlich was ganz Spezielles, weil der Titel war dann schon da, Olympiasieger. Man wird immer so aufgerufen, ja, hatte natürlich auch einige Termine. Nicht so krass wie dann nach dem Einzelsieg, aber halt trotzdem, der Titel war dann direkt da und es war schon was ganz Besonderes.
Aber ist es auch nicht gerade für einen jungen Menschen, der dann so das erste Mal Hype erfährt, was voll gut ist, wenn man erstmal im Team gewinnt? Weil auch so die ganzen Pressefotos von damals, ihr steht ja zu viert wirklich auf dem Treppchen. Dass man so ein bisschen, ich sag mal, im Windschatten der anderen noch mitsegeln kann und nicht gleich so diesen ganzen Erfolgsdruck und den ganzen Hype nur auf seinen eigenen Schultern hat?
Ja, ich denke, das war auf jeden Fall richtig gut, dass es so war im Team. Es tut sicher gut. Ich hatte da mit die anderen drei, die auch noch so Medaillen gewonnen haben und auch Olympiasieger vor Ort noch im Einzel geworden sind. Deswegen hat natürlich das ganze Medienecho, habe jetzt nicht ich alleine abbekommen, sondern eher mehr die anderen. War sicher gut. Aber ja, auch bei uns in der Sportart ist jetzt das Medienecho nicht so riesig. Natürlich nach dem Olympiasieg mehr wie jetzt, also ist es schon da. Aber war auf jeden Fall gut, dass es erstmal im Team war. Und dann auch nach dem Einzel war es jetzt okay für mich. Ich war jetzt, ich kann, glaube ich, ganz gut damit umgehen.
Aber wie hat das den Druck auf 2022 erhöht, wenn du dann schon mal Gold gewonnen hast? Weil so, wir sind ja, also sowohl die Medien als auch wir Menschen sind ja schon sehr so veranlagt. Wir bekommen dann Winter-Olympia mit. Der Vinzenz, geil, jetzt haben sie es richtig geholt. Dann ist 4 Jahre lang völlig egal, wie du bei den Grand Prix oder bei den Weltmeisterschaften fährst. So. Und dann ist also so, wir denken ja nur in diesen Olympiazyklen irgendwie. Und dann ist es so, egal wie du gefahren bist, jetzt muss wieder der Titel her. Jetzt muss er wieder komplett aufs Treppchen und Gold und Silber und noch was. Wie hat sich der Druck da für dich verändert?
Ja, klar, also es war alle 3 Spiele waren da ganz anders für mich, weil als ganz junger dabei. Das war was, da ist alles nice to have, alles Bonus und dann, 22 war dann ganz speziell mit der Corona-Pandemie und allem und klar, da war ich schon in richtig guter Form davor und da war ich sicher auch einer der Favoriten. Und jetzt 26 war es als amtierender Olympiasieger natürlich nochmal was anderes, nochmal spezieller, aber für uns in der Sportart, wir nehmen das nicht so wahr. Natürlich, man nimmt wahr, dass es deutlich mehr Medienpräsenz so ist, aber wir haben dann auch Weltmeisterschaften und Weltcup und die, wo sich wirklich mit unserer Sportart beschäftigen, das sind schon auch viele, wo das jedes Jahr anschauen. Mhm. Natürlich nicht mit Abstand am meisten bei Olympia, aber trotzdem ist es für uns jetzt nicht so, wie jetzt in manchen Sommersportarten oder jetzt wie bei Curling, dass man sagt, okay, man hat die Olympischen Spiele und dann ist erstmal 4 Jahre nichts dazwischen. Also wir haben dann schon Programme und deswegen hat man da auch seine Ziele und es ist jetzt nicht alles auf die Olympischen Spiele abgestimmt. Ja. Aber klar, man weiß schon, dass es nur alle 4 Jahre ist und ja, also vor allem dieses Jahr war ich natürlich einer der Top-Favoriten. Aber ja, da habe ich eher wieder gemerkt, dass es alles nicht selbstverständlich ist und ich war sicher sehr, sehr gut vorbereitet. Lief eigentlich alles nach Plan, aber man kann leider nicht alles perfekt planen.
Da gehen wir auch gleich nochmal ganz, ganz tief rein. Lass uns aber noch ganz kurz bei 22 bleiben. Weil so, also jetzt mal wirklich unter uns, und ich finde, man darf auch ein bisschen menschliche Regung zulassen. Ich stelle mir das schon nochmal extrem viel geiler vor, ohne den Jungs da von 2018 was absprechen zu wollen. Aber wenn du da alleine mit Gold auf dem Treppchen stehst, vor allem nachdem du im Team dann nur Silber geholt hast, ist doch wirklich so, also auf gut Deutsch gesagt, da musst du doch mit den dicksten Eiern der Welt rumlaufen.
Ja klar, also dann, ja, also ja, es ist das Größte, was man als Sportler erreichen kann, ja. Olympiasieg, vor allem in Individualsportarten, das ist eins, was sicher ist. Und ja, das war schon richtig krass und danach auch, ja, da schwimmt man dann auf einer Welle und da hat man dann eigentlich alles erreicht, was man dann erreichen will und das ist natürlich schon was richtig Cooles und ja, es war schon, die Umstände, wie es damals war, haben es dann natürlich nochmal zu was ganz Besonderem gemacht, ja. Wo dann vielleicht vor Ort und nicht die Ekstase war und da wollte ich dann trotzdem relativ schnell heim dann, weil ja, das mit der Corona-Pandemie in
kannst ja gar nicht richtig feiern oder so, ne?
Ja, wir haben schon ein bisschen feiern können, also das war schon möglich, cool. Durch das, dass wir im wir haben nicht im Olympischen Dorf gewohnt, sondern im Außenquartier und das hat dann schon funktioniert, aber ja, so die richtige Party, die gab es dann daheim.
Und also das ist ja immer so ein Ding bei euch, ihr seid ja immer im Team unterwegs, aber eben auch einzeln. Sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drüber, was es mit einer Dynamik, mit einer zwischenmenschlichen macht, aber jetzt in dem Fall, hast du das Gefühl gehabt, dass das dir auch gegönnt wird von deinen Kollegen, weil die haben natürlich genauso Bock gehabt, im Einzel auch das Ding zu holen.
Ja, ich denke schon. Also es war 22 schon die Situation, dass zwei Teamkollegen noch vor mir waren während dem Langlaufrennen, die ich dann überholt habe. Und ja, diejenigen, die den Sprint kennen von mir, die wissen dann vielleicht auch, dass ich da noch auf den letzten Metern einen anderen Deutschen überholt habe, den Johannes Rizek. Mhm. Es war natürlich extrem hart für ihn. Also er war sehr, sehr lange an der Spitze des Rennens und ja, jeder hat gedacht, er wird jetzt Olympiasieger und dann komme ich mit anderen zwei im Schlepptau und überhole ihn noch, dass er leer ausgeht. Es war sicher sehr, sehr hart für ihn, aber er konnte es dann schon akzeptieren. Ist auch wirklich extrem fair mit mir umgegangen.
Voll schön.
Ja, es war schon...
ist gar nicht selbstverständlich.
Nee, ist auf keinen Fall selbstverständlich.
Wir könnten jetzt natürlich nur über die krassesten Momente deiner Karriere sprechen und da gab es ja so, so viele. Ich glaube aber so, man lernt ja schon am meisten aus den Rückschlägen irgendwie. Und bei dir ist jetzt Olympia in Cortina, ist jetzt noch nicht allzu lange her. Es ist nicht ganz so optimal gelaufen. Du hast es ja auch gerade so ein bisschen schon angedeutet. Ist das jetzt was nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, wo man schon so gestärkt da rausgeht, dass man sagt so, jetzt so ganz blödes Zitat, aber so Kelly Clarkson-mäßig, what doesn't kill you makes you stronger? Oder ist das noch was, wo der Dorn noch tief sitzt, dass du da als Top-Favorit leer ausgegangen bist?
Ja, also ich glaube, ist es immer so, dass man aus so Fehlern, wenn man so will, oder aus Rückschlägen am stärksten zurückkommt und am meisten motiviert zurückkommt. Ja, dieses Jahr war es schon, es ist wirklich alles sehr, sehr blöd gelaufen. Deswegen, ich weiß, dass ich mir nichts vorwerfen kann. Ich habe alles so gut wie möglich geplant und war auch gut vorbereitet. Dass es dann an Tag X nicht aufgeht, das war halt wirklich, ja, es war wirklich auch viel Pech dabei. Und ja, ich hatte schon so viel Glück und ich kann es mittlerweile schon akzeptieren und auch so sehen, dass es, ja, da merkt man dann wieder, dass es alles nicht selbstverständlich ist, weil so wie es bei mir gelaufen ist in meiner Karriere, ich bin eigentlich, es ging immer nur bergauf, bergauf, bergauf. Und da waren nicht wirklich viele Rückschläge, natürlich kleine Rückschläge mal dabei, aber so ein großer war jetzt da nicht dabei und da, ja, ich glaube, da merkt man dann, dass man wirklich dankbar sein muss für das, was man erreicht hat und ja, dass es nicht eben alles selbstverständlich ist, auch wenn man ich war wirklich gut vorbereitet, habe noch den Weltcup am Wochenende davor gewonnen und ja, habe eigentlich alles wirklich so gemacht, wie ich es mir vorgenommen habe, bin auch eigentlich gleich gut reinkommen bei mir, weil ist ja normalerweise nicht so das Langlaufen das Problem, sondern eher das Springen und das hat super funktioniert, deswegen weiß ich, dass ich mir nichts vorwerfen kann und wird alles wieder so machen und das ist das Wichtigste, dass ich jetzt da nicht irgendwie einen Mordsfehler gemacht habe, sondern es war wirklich so, dass es wirklich einfach nicht sein sollte.
Dann lass uns wirklich nochmal komplett da reingehen, weil die Geschichten werden sowohl bei den Menschen da draußen, bei deinen Fans, aber auch natürlich von uns Medien immer von hinten erzählt. Also jetzt ist es immer die vergeigte Olympia-Hoffnung, aber so startet man ja nicht rein in so eine Saison. Lass uns wirklich mal vorne anfangen und das so ein bisschen chronologisch nachskizzieren, weil das ja jetzt auch das erste größere Interview ist, dass du mit ein bisschen zeitlichem Abstand zu Olympia gibst. Eigentlich hat's ja erstmal mit so einem Knall in der nordischen Kombination letztes Jahr angefangen, weil Jarl Magnus Rieber, der ja bei euch so der GOAT ist, aufgehört hat, ne? Und dann stelle ich mir vor, also rein zahlenmäßig, das ist einfach für alle, die jetzt in der nordischen Kombination nicht so bewandert sind, das ist einfach der krasseste gewesen. Darf man das so sagen?
Ja, definitiv. Ja, so,
absolut.
Also mit riesen Abstand.
Und dann fängt in meinem Kopf zumindest ja so ein bisschen die Jagd nach der Thronfolge an, weil ja dann irgendwie sich eine Dynamik ändert. Oder? So wie schaut man dann auf sowas wie, wenn du weißt, okay, Mailand Cortina kommt jetzt, hier, Jarl ist raus, kann man nochmal angreifen, oder?
Ja, klar. Also das war... sicher hat es die Sportart verändert, durch das, dass er jetzt aufgehört hat, weil er war der Dominator. Was ich sagen muss, es hat jetzt für mich speziell jetzt von der Motivation oder auch für die Saison jetzt, für die Ziele nichts geändert, weil ich habe letzte Saison, also in dem Jahr vor den Spielen, habe ich den Gesamtweltcup gewonnen und das ist eigentlich so das höchste Sportliche, was man bei uns erreichen kann. Also noch sportlich gesehen wertvoller wie jetzt der Olympiasieg, weil es eben die ganze Saison die Leistung abzeichnet und da den Jarl zu schlagen, das war so ein, da war ich jetzt der Einzige, der wo das wirklich geschafft hat, ohne dass er jetzt irgendwie krank war oder irgendwas hatte. Und das hat mich extrem stolz gemacht und das ist auch sicher die sportlich größte Errungenschaft, die ich bis jetzt hatte. Und deswegen war es für mich jetzt auch gar nicht irgendwie so schlimm, dass er aufgehört hat. Und weil es war schon so eine Challenge auch. Das hat mich, er ist gleich alt wie ich, das hat mich meine ganze Karriere verfolgt. Unsere Trainer haben immer, ja, den Rieber, den muss man schlagen, das ist das, um was es geht. Und ja, dass ich das dann noch geschafft habe irgendwann, da weiß ich, da habe ich eigentlich selber gar nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass es wirklich möglich ist, ihn über so eine ganze Saison zu schlagen. Und da habe ich in dem Prozess immer wieder damit umzugehen, dass man ihn schlagen muss, habe ich auch sehr, sehr dazu gelernt, dass man wirklich auf sich selber achten muss, weil ich muss meine eigene Leistung kann ich beeinflussen und das habe ich wirklich mir sehr zu Herzen genommen die letzten Jahre und das habe ich dann auch gemacht, wo ich gewusst habe, er hört auf, weil geändert hat es nichts für die Spiele, da kommen dann andere, die extrem stark sind und wenn ich meine Top-Leistung bringe an dem Tag, dann kann ich Gold gewinnen, das weiß ich, habe ich auch diesen Winter wieder gezeigt, dass ich gewinnen kann und ja, das war dann das Ziel, das zu schaffen und das hat halt leider nicht geklappt.
Naja, aber davor, das ist ja schon wirklich irre geil, so, ja, Dicker, bevor du in die Rente gehst, ich besieg dich jetzt nochmal und dann ist auch gar nicht schlimm, wenn du gehst, weil dann kannst du dein Comeback auch gar nicht mehr starten. Aber was ist es, weil ich meine, die Norweger sind ja in der nordischen Kombination, im Biathlon, ist ja wirklich die Weltnation, was das angeht, die Öftebrüder, die Bö-Bros, also Biathlon, was ist das, dass die so übelst dominant sind?
Ja, also es ist schon krass, es ist ja auch mittlerweile im Sommersport, in der Leichtathletik, selbst im Tennis, im Golf, überall
sind sie dabei. Im Beachvolleyball haben die, glaube ich, auch mal Gold geholt.
Ja, also es ist schon krass, wenn man überlegt, die haben 5,5 Millionen Einwohner. Also das ist krass. Das ist wirklich, die haben einfach eine ganz andere Einstellung zum Sport im Land. Da gehört Sport einfach viel mehr zur Identität. Mhm. Jeder ist draußen und man wird auch ganz anders unterstützt, wenn man in Leistungssport geht. Bei uns ist immer sehr, sehr viel mit Druck und Druck. Nur Ergebnisse zählen. In Norwegen gibt es, glaube ich, bis 11 oder 12 Jahre gibt es gar keine Ergebnisliste. Also krass. Die wollen halt möglichst viele Kinder im Sport halten, gar nicht mit dem Druck konfrontieren, mit dem, sie müssen sich jetzt messen mit den anderen, weil dann, wenn es nicht ganz so gut läuft, dann hört man natürlich auf, weil den Kindern macht es ja auch nicht Spaß, wenn sie... wenn man immer verliert, dann letzter wird. Deswegen gibt's es da nicht. Und so werden halt extrem viele Kinder gehalten. Und ja, dann entwickelt sich dann schon Ehrgeiz. Und umso länger man viele Kinder im Sport hat, umso mehr hat man natürlich, aus denen man schöpfen kann. Und in Norwegen sind natürlich auch perfekte Infrastruktur. Die Eltern unterstützen extrem die Kinder im Sport. Also auch bei uns im Sport oder auch in anderen Wintersportarten ist es so, dass man bekommt jetzt nicht den Druck, ja, du musst jetzt bald arbeiten, sondern die meisten bekommen da wirklich länger Zeit, dass sie ihren Sport auch voll professionell ausführen dürfen. Und dann geht es erst darum, was man dann mal arbeitet. Ist natürlich auch nicht leicht, weil es kostet viel Geld, aber Norweger haben viel Geld, ist ein sehr reiches Land, das gehört auch dazu. Und auch wenn wir dort sind, also die Trainingsbedingungen sind einfach perfekt und wir sehen auch, dass es in allen Sportarten so ist. Jeder größere Ort hat eine perfekte Turnhalle, Fußballplätze. Also das sind wirklich, die sind ausgestattet für alles, haben sehr viele Trainer auch. Und ja, das sind, glaube ich, viele Gründe, wo da dazu führen. Aber wieso dann so viele Weltklasse-Sportler aus so wenigen Menschen rauskommen, das ist natürlich, das sind ein paar Dinge, die das erklären, aber das ist ja wirklich eine Quote, die ist übertrieben. Also es ist ja schon sehr, sehr krass.
Also selbst im Fußball auch. Ne? Es gibt keine Sportart, die sie auslassen. Also da ist es einerseits so der Standortvorteil. Ist es bei dir umgekehrt? Glaubst du, du hättest so eine Karriere gerade in der nordischen Kombination machen können, wenn du, keine Ahnung, aus Dortmund oder Kiel oder sowas kommen würdest? So welche Rolle spielt der Standort Oberstdorf im Allgäu?
Ja, also ich denke, bei mir speziell war das die Hauptrolle, weil ich denke, wenn ich irgendwo woanders herkommen würde, es muss jetzt gar nicht Dortmund sein oder so weit weg, sondern ich denke nicht, dass ich dann auf die Sportart kommen wäre. Es gibt sicher ein paar bei uns auch, es gibt das Skiinternat in Oberstdorf, es gibt in Deutschland mehrere Skiinternate, aber ich wäre sicher nicht auch auf ein Internat gegangen. Meine Eltern haben mich zwar super unterstützt bei allem, was ich gemacht habe, aber ich habe den Sport gemacht, was es bei uns im Ort gibt. Ich habe mit Alpinski angefangen, bin dann zum Skisprung zur Kombination gekommen und habe das alles gemacht, weil das bei uns möglich war im Skiclub. Und ich schätze mal, wenn ich aus Dortmund kommen wäre, dann hätte ich halt nur Fußball gespielt oder Tennis oder irgendwas, was sich da anbietet. Und das war jetzt nicht so der Plan, dass ich jetzt da Leistungssportler werde.
Aber sag mir mal, weil das interessiert mich wirklich, du hast mit Ski Alpin angefangen, wann kommt so dieser Punkt in der Biografie, dass man sagt, der Vinzenz, der ist okay im Skifahren, aber im Springen und danach noch 15 Kilometer Langlauf, da ist der richtig, richtig gut drin. Du machst jetzt nordische Kombination, mein Sohn. So.
Ja, also ich glaube, den Punkt gibt's bei keinem nordischen Kombinierer. Meistens ist es einfach so, dass man an einem Standort lebt, wo man Skispringen kann. Und jeder Skispringer fängt dann mit Kombination an. Das gehört zur Grundausbildung dazu. Bei mir speziell war es so, dass ich eben mit Ski Alpin angefangen habe, weil meine Schwester war im Alpin-Training. Meine Eltern sind auch Alpin gefahren. Und ja, es ist einfach cool, wenn man in Oberstdorf aufwächst, dann wächst man auf Ski auf. Die meisten entscheiden sich entweder mit Langlaufen anzufangen oder mit Alpin anzufangen. Ich habe mit Alpin angefangen. Und dann mein Cousin war damals auch schon nordischer Kombinierer und auch Skispringer. Und ja, wenn man im Alpin unterwegs ist und ich bin dann gerne auch mal eine Schanze gesprungen mit Alpinski und man fängt ja ganz klein an. Und dann bin ich zum Skispringen gekommen. Und das hat dann auch mega Spaß gemacht und irgendwann, also ich habe das dann parallel alles gemacht und irgendwann hat sich herausgestellt, ja, vielleicht bin ich doch im Skispringen und in der nordischen Kombination besser wie jetzt im Skifahren. Ja. Und dann habe ich halt Skifahren aufgehört und das andere fortgeführt. Aber man muss da schon noch sagen, es ist im Skispringen Kombination, das ist ja immer überall, wo es eine Schanze gibt, kann man das im Prinzip anfangen. Und wenn man das anfängt, dann fängt man meistens mit nordischer Kombination an. Ja. Also die ganzen Skispringer, die jetzt im Weltcup sind, waren eigentlich auch alles mal nordische Kombinierer. Sei es ein Andy Wellinger, ein Karl Geiger, die waren auch alle nordische Kombinierer bis, ich glaube, 14 oder der Andy bis 16. Also und dann entscheidet man sich irgendwann. Das gehört da dazu. Die Schülerwettkämpfe sind immer Skispringen, Einzelwertung und dann kommt danach noch die Kombinationswertung. Und ich sage immer, alle, die dann keine Lust mehr haben, sich zu quälen, die Faulen, die werden dann Skispringer und die
bei denen regelt die Schwerkraft einfach.
Ja, genau. Und die gerne sich quälen und gern Ausdauertraining machen, die Kinder, wo sich gerne schinden, die bleiben bei der Kombination.
So richtig ehrlich hier, was der Vinzenz macht.
Genau, ja.
Lass uns mal nochmal weitergehen bei der Vorbereitung jetzt auf Olympia, weil also es ist ja wirklich nicht so, als würdest du jetzt gerade aus entspannt zwei Wochen Urlaub und dann noch eine Woche Trainingslager zurückkommen, sondern ihr habt ja seit August Grand Prix, Weltcups, die ihr gefahren seid. Du bist die ganze Zeit zwischen Oberstdorf, Norwegen, Estland, Italien, Österreich hin und her und her und hin und zurück und dann noch am Wochenende davor eben auch noch Weltcup gefahren und dann ist auf einmal so, zack, und jetzt Olympia. Wie schafft man es da, auf seinem Peak zu sein?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Challenge. Speziell dieses Jahr hatten wir nur 3 Startplätze bei Olympia und wir haben eine sehr, sehr große, starke Mannschaft. Und um sich für die Spiele zu qualifizieren, muss man da intern sich erstmal durchsetzen. Was schon mal heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich fahre jetzt nur zu den Spielen, bereite mich nur darauf vor. Also der Weltcup-Kalender geht im November los und endet im März. Also nach den Spielen waren dann auch nochmal Weltcups. Mhm. Und ja, da muss man sich dann erstmal qualifizieren. Und da kann man nicht sagen, okay, ich lasse das alles aus. Auch als amtierender Olympiasieger muss ich mich genauso qualifizieren. Deswegen ist es schon ein Prozess über die Weltcups. Aber das gehört auch dazu, weil nur über die Wettkämpfe kann man überhaupt in so eine Form kommen, kann man sich messen mit den anderen. Das gehört da dazu. Und die spezielle Vorbereitung bei uns, die geht eigentlich im Frühling los. Aber das ist jetzt in einem Olympiajahr tatsächlich nicht anders wie in jedem Weltcup- oder WM-Jahr, weil jedes Jahr ist ähnlich wichtig. Natürlich stehen die Spiele vielleicht nochmal höher, aber deswegen strenge ich mich jetzt für nächstes Jahr, wenn die WM ansteht, jetzt nicht weniger an. Und bei uns läuft das normalerweise so, nach der Saison haben wir dann entspannt und dann so ein bisschen Off-Season und dann fangen wir eigentlich Ende April wieder an mit Trainieren und ab dem 1. Mai ist dann so der offizielle Trainingsstart tatsächlich und dann geht's eigentlich durch die ganze Saison. Also ist schon ein Fulltime-Job.
Irre. Mir fällt es gerade auf, die Olympiamedaille liegt hier auf dem Tisch. Lass uns die mal kurz wieder dahin hängen, weil wir berauben ja all unseren Zuschauern hier eines einzigartigen Anblickes, wenn wir heute schon in unserem Studio hier eine Olympiamedaille, eine goldene haben. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wenn ihr schon so brav seid und auch guckt und nicht nur hört. Da hängt das Gold wieder.
Schweres Stück.
Wie ist es dann? Also ihr habt da komplett durchgeballert, du hast deine Weltcups, aber dann kommt ja endlich Olympia so. Und ich meine, als junger Sportler hast du, wenn es gut läuft und du dich jetzt nicht übelst verletzt oder so, hast du vielleicht 4 Olympische Spiele, in denen du so richtig durchrocken kannst. Und natürlich die Weltcups, alles auch wichtig, aber das ist einfach mal das, wo die größte Aufmerksamkeit drauf liegt. Wie ist es dann, wenn man da ankommt im olympischen Dorf und man merkt so, Alter, es geht los. Was ist für ein Gefühl?
Also vor allem Pyeongchang und Peking waren da so Momente, wo man total geflasht war, wenn man da ankommt und diese riesen, gigantischen Gebäude sieht. Das war schon krass. Dieses Jahr war das eigentlich gar nicht, weil wir...
Mehr so Hütten, ne?
Ja, und es war durch Mailand, Cortina war ja alles so auseinandergezerrt. Mhm. Also wir waren in Predazzo an der Schanze, nur mit den Skispringern, Langlaufstadion nur mit den Langläufern. Also es war sehr, sehr klein. Es war wie eine nordische Ski-WM, nur kleiner, mit weniger Zuschauern. Es war wirklich sehr, also die Schanze, die haben wir schon gekannt. Das ist ja jetzt wirklich nicht weit weg von Oberstdorf, fährt man 4 Stunden nach Predazzo. Und es war jetzt nicht mehr als dahin gekommen, weil in Peking 4 Jahre davor war dieses gigantische Stadion und überall. Also man hat sich gefühlt wie in einer anderen Welt und da war man wirklich geflasht. Dieses Jahr war das gar nicht, weil... Also wir haben das alles schon gekannt. Ja, Es war niemand anders da, außer den Langläufern und Skispringern, mit denen man das Ganze unterwegs ist. Also es war jetzt nicht so irgendwie der Moment, wow, es ist jetzt Olympia. Es war zwar alles im Olympia-Design, das schon, aber es war schon sehr, sehr klein. Und wir haben ja auch von den anderen Sportarten einfach gar nichts mitbekommen. Aber es haben ja alle gesagt. Also außer in Livigno waren mehr Sportarten und Cortina war zumindest noch Alpin, Damen und... Bob und Rodel, die haben sich noch zuschauen können, aber sonst war alles wirklich komplett auseinandergezogen und man hat wirklich also gar nichts mitbekommen. Ja. Ich war bei der Eröffnungsfeier dabei. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich zweimal die Eröffnungsfeier auslassen, jetzt nehme ich sie mal mit. Und dann wollte ich eigentlich, ich wäre sogar nach Mailand gefahren, ich hätte es ganz cool gefunden oder zumindest nach Cortina, wo viel los ist, aber es durfte dann keiner woanders hin, sondern man musste an dem Ort, es waren überall eigene Eröffnungsfeiern und wir mussten dann im Stadion einlaufen, im Skisprungstadion in Predazzo und es waren auch keine Zuschauer erlaubt, also wir waren einfach nur fürs Fernsehen, einmal durch den Ring, durch 50 Meter gelaufen. Das war sehr schade, vor allem die Fahnenträgerin, die Katharina Schmid, die war auch bei uns dabei und die hat sich halt gedacht, boah krass, jetzt darfst du nach Mailand und in das San Siro einlaufen. Wir haben dann auch die Bilder gesehen aus dem San Siro, so eine krasse Eröffnungsfeier, alle waren neidisch und wir sind da einfach so 10 Sekunden vorgelaufen und das war's. Ja, das war schon sehr schade. Aber so, jetzt kann ich sagen, ich war bei der Eröffnungsfeier auch mal dabei.
Ja, ja, absolut. Einfach nicht mehr auf Gegenfragen eingehen. Genau. Wie war eine so der ersten großen, ich sage jetzt mal, popkulturellen Wasserstandsmeldungen von Olympia, und es sagt unfassbar viel darüber aus, wie Medien und wir alle so ticken, war natürlich nichts Sportliches, sondern irgendwie nach 4 Tagen, dass die 10.000 bereitgestellten Kondome bereits weg sind. Wie bekommt man sowas, also wenn solche Schlagzeilen, bekommt man die im Teamlager da irgendwie mit und macht sich dann irgendwie drüber lustig, oder ist das komplett außen vor, weil man sagt, nee, ich will einfach gar nichts dazu lesen und mich voll auf meine Wettkämpfe konzentrieren?
Das ist ganz lustiger Fakt, weil wir waren, das war schon, ich habe das schon immer gehört, dass die Schlagzeile kommt ja bei allen Spielen, ja, Sommer wie Winter. Und vor meinen ersten Spielen habe ich gedacht, ja, das wird halt immer so geschrieben, und wenn man dann in das olympische Dorf kommt, da sieht man dann schon immer, kann man sich eigentlich einfach überall Kondome nehmen. Jetzt nicht überall, aber man kann sich halt for free welche nehmen. Jetzt, wie gesagt, jetzt diese Spiele, die Schlagzeilen kriegt man schon mit. Es wird da immer scherzhaft untereinander darüber gesprochen. Aber bei uns war das ja, es waren ja vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Sportler überhaupt bei uns in der Region waren. Also
deswegen haben sie es so entzerrt, ja, weil sie konnten sich keine zweite Lieferung leisten.
Genau.
Das ist geil. Ich glaube, gerade wir Deutschen so, wir nehmen dann einfach so eine Tüte mit und dann so, komm, pack alles rein für zu Hause. So, wie ist das denn? Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir so ganz wichtige Termine haben oder sowas und uns einfach, ja, wir total aufgeregt sind auf was. Gerade wenn man auf den Punkt performen muss und man weiß, ich muss super ausgeschlafen sein, pennt man ja meistens am schlechtesten. So, wie war das in der Nacht, mal die ganzen vermeintlichen Störgeräusche, die es gegeben haben könnte, außen vor genommen. Wie hast du in der Nacht vorm ersten von den 3 Wettkämpfen gepennt? Weil eigentlich, du musst ja voll im Saft stehen. Ich glaube, wenn ich mir dann nicht irgendwie einen Rotwein und eine Schlaftablette reinziehen würde, da würde gar nichts gehen vor Aufregung.
Da hatte ich gar kein Problem. Aber hab ich noch nie gehabt. Also ich bin
voll gut.
Ich kann eigentlich so gut wie immer schlafen. Und natürlich, ich war auch nervös, aber ich schlafe eigentlich auch immer ganz gut, wenn ich nervös bin. Also das war jetzt kein Stress.
Am ersten Tag, so vielleicht auch dann, weil du gerade so gut gepennt hast, ja, erstmal super gut gestartet beim Springen. Und dann hast du ja, schon mal so ein Momentum dir irgendwie geschaffen. Und dann denke ich mir, okay, Sprung, super gelaufen. Und dann wartest du ja bis nachmittags, bis du dann zum Langlauf endlich ran kannst. Und ich denke mir so, da muss ja das ganze Adrenalin, was so in dir drin ist, es muss doch ultra einmal runterfahren. Wie schafft man es, dass es nicht so entzerrt wird, sondern dass man so bei sich bleibt und so weiter dieses Energielevel hat?
Ja, das haben wir im Prinzip jedes Wochenende. Ja. Also das ist ja für uns Business as usual.
Ja, klar.
Klar, ist dann natürlich noch mehr Druck, aber das kann ich ganz gut einordnen. Also das ist eigentlich bei den meisten Weltcups auch genauso. Wenn man weiß, es geht um einen Sieg oder so, dann ist man immer nervös, hat immer eine hohe Anspannung. Es ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal sind unser Springen, unser Laufen ganz nah zusammen. Da ist dann danach nicht viel mehr, außer umziehen, schnell was essen und dann auf die Ski und los. Jetzt in dem Fall hatten wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Da hat man seine Abläufe. Natürlich ist man dann nervös und hat eine Anspannung, aber das gehört einfach dazu. Das ist ja auch was Positives. Ohne das wird es auch gar nicht gehen. Also ich glaube, ich bin schon immer eher ein entspannter Typ, aber ich glaube, wenn ich gar nicht mehr nervös bin, dann ist da Zeit auch zum Hören. Dann juckt es einen nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, bei Olympia wird das natürlich nicht der Fall sein. Aber ich glaube, in dem Fall war ich noch ein bisschen nervöser wie sonst vielleicht oder angespannter, weil ich gewusst habe, ich bin nicht zu 100% fit. Ich hatte so die 2 Tage davor, habe ich mich schon nicht ganz so gut gefühlt, körperlich. Ich hatte so ein bisschen Anflug von einem Infekt oder weiß nicht genau. Und ja, dann ich war nicht richtig krank, aber ich war einfach nicht ganz fit. Ich habe so am Tag davor, als ich meine Vorbereitung gemacht habe für das Rennen, gespürt, dass es fühlt sich gar nicht gut an und so, das kann ich eigentlich ganz gut abhaken, habe dann auch gut schlafen und alles, aber beim Rennen hat man dann gesehen, dass ich nicht bei 100% war, um bei den extrem, extrem schwierigen Bedingungen da eine Medaille zu gewinnen, war da muss ich schon bei 100% sein, und zwar leider nicht.
Weil das ist ja irgendwie das Krasse jetzt, wir bleiben jetzt nochmal kurz bei diesem ersten Tag gewesen, Sprung ist eben super gelaufen Und dann merkt man irgendwie bei so einer Steigung Richtung, ich glaube, das war so nach drei Viertel des Rennens, da geht dir so richtig die Luft aus. Und jetzt denke ich mir, ich habe mir den Clip nochmal angeschaut, so, du bist ja, es waren deine dritten Olympischen Spiele, du machst das jedes Wochenende. Ich glaube, jemand wie du weiß schon einigermaßen, wie man seine Kraft einteilt. So, was ist da passiert? War das wegen dieses Infekts, dass du gemerkt hast, okay, jetzt schaltet mein Körper irgendwie um? Weil es war, als ich mir die Bilder nochmal angeschaut habe, irgendwie ungewohnt, weil man richtig merkt, so da irgendwie, da kommt keine Kohle mehr ins Feuer gerade.
Ja, das sind wieder mehrere Faktoren. Also normalerweise ist so ein 10-Kilometer-Rennen, wie wir da hatten, ist normalerweise so zwischen 22 und 25 Minuten. Es war dieses Mal nur so, dass die Bedingungen, es war sehr, sehr warm und die Veranstalter sind nicht auf die Idee gekommen, den Schnee zu salzen. Also die Bedingungen waren sehr, sehr weich und tief. Also es hat eigentlich mit Langlaufen dann schon gar nicht mehr viel zu tun gehabt. Es waren wirklich abartig schlechte Bedingungen. Also wirklich, es war
Olympia. Das ist
ja heftig. Genau, das war wirklich heftig. Also am nächsten Tag waren dann die Langläufer dran und für die haben sie dann quasi, da haben sie daraus gelernt, okay, scheiße, das war jetzt wirklich nichts. Jetzt fangen wir an zum Salzen. Und das war wirklich brutal. Also es war sehr, sehr tief. Also man musste wirklich durch den Schnee stapfen. Und es war dann nicht mehr so viel Langlauf, sondern ja, eben ja mehr durch den Schnee stapfen. Und wir sind fast 30 Minuten gelaufen. Und wenn solche extrem schwierigen Bedingungen sind, dann ist noch mal wichtiger, dass man halt bei 100% ist. Und ja, mit der Renneinteilung hat das nichts zu tun gehabt, weil ich war in einer super Gruppe, ich war in der Führungsgruppe und wenn da gelaufen wird, dann lasse ich nicht freiwillig abreißen, sondern laufe halt hinterher. Und ja, irgendwann hat es einfach nicht mehr gereicht. Meine Kräfte waren dann leider am Ende und dann musste ich leider abreißen lassen. Und dann kam halt der Mann so richtig mit dem Hammer und dann war ich schon komplett blitzeblau. Und ja, und dann war es natürlich auch vorbei und dann ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, vor allem wenn es so eine schwere und runde ist und so ja weiche Bedingungen.
Ihr hattet ja, also Großschanze, der zweite Wettkampf war ja dann eine Woche später. Und dann fährst du ja nochmal nach Hause eigentlich, oder bist du dann da geblieben?
Nee, wir sind da schon da geblieben. Okay. Es sind dann auch offizielle Trainings. Vor dem Wettkampf muss man auf der Schanze dann nochmal springen.
Ja.
Und da hat man dann drei Trainings vorher und also da ist keine Zeit mit heimfahren. Es war natürlich schon ein großes Loch, aber das war für mich sehr, sehr positiv, weil ich ja, wie gesagt, nicht ganz fit war. Und so hatte ich die Chance, noch fit zu werden, was dann auch funktioniert hat. Aber ja, beim zweiten Wettkampf lief dann leider, springerisch nicht ganz so.
Wie viel kann man dann tatsächlich nochmal justieren, wenn man weiß, es geht jetzt auf die Großschanze und du wusstest ja noch nicht, wie es dann ausgeht, aber du bereitest dich ja trotzdem vor, gerade wenn man so eine Woche nochmal Zeit hat, wie viel kann man da nochmal, wenn man so seine gewöhnten Abläufe hat und du bist ja schon tausende Male von den ganzen Schanzen gesprungen, so, dass man da nochmal wirklich in die Kleinst- und Feinst- und Detailarbeit geht, dass man sich optimal vorbereitet in diesen 7 Tagen, die du dann noch bis zum zweiten Wettkampf hattest.
Ja, also man kann ja schon relativ viel noch machen, natürlich kann man jetzt nicht mehr komplett nochmal von neu anfangen, aber es gibt relativ viel beim Material, was man verändern kann. Von der technischen Seite her, man kommt auf eine Schanze, springt, dann wird das ja immer gefilmt, man schaut sich das an und dann bespricht man mit den Trainern, okay, was ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie kann man das verändern, wie kann man das verbessern? Und da kann man schon relativ viel machen, aber natürlich so eine Gesamtform, wenn es jetzt den ganzen Winter komplett schlecht gelaufen wäre, dann wird es jetzt am Großereignis im Normalfall auch nicht mehr super.
Ja. Das ist ja super unglücklich gewesen, weil dann lief es beim Sprung nicht, dann beim Langlauf aber wieder total gut. Du warst einer der Top-Favoriten. 2 von 3 Tagen sind gelaufen. Dann war es nur noch das Team, in dem du hättest was reißen können. Wie geht man dann auf den dritten Wettkampftag zu, wenn man weiß, also jetzt geht's um alles. Jetzt ist es do or die.
Ja, es war natürlich schon eine Enttäuschung dann nach dem zweiten Einzel, weil ich sehr gerne Einzelmedaille gewonnen hätte. Aber klar, ich habe gewusst, im Teamsprint stehen die Chancen wieder, haben wir alle Chancen. Und ja, genau, du oder da, es gibt nur was zu gewinnen und nichts zu verlieren.
Man setzt alles auf diesen Tag, dann steht man auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Markisen hattet im Olympischen Dorf, aber in diesem Bild gesprochen, man macht die Markise hoch und man sieht nichts, weil da so dermaßen beschissenes Wetter war. Was macht das mit einem, wenn man sich denkt, jetzt muss es klappen und dann siehst du, es ist total nieselig, es ist komplett nebelig und du hast die denkbar beschissensten Bedingungen, die auf dich warten.
Ja, es hat ja dann vollkommen geschneit und nass. Also nass geschneit, das ist wirklich, sind richtig, sind echt die beschissensten Bedingungen bei uns. Aber ja, also solche Sachen, die muss man einfach annehmen, die kann man nicht beeinflussen. Deswegen, ja, wir haben es angenommen, haben unsere Chance draus gezogen und haben dann wirklich, beim Skispringen gibt es ja immer einen Probedurchgang vorher, einen Probesprung, und da lief es dann gleich schon richtig gut. Ja, da haben wir dann gemerkt, hey, jetzt haben wir was gefunden, jetzt halt läuft's, und das haben wir dann im Wettkampf auch umgesetzt.
Es ging ja dann auch beim, also auch da war dann ja erstmal wieder das Springen, das lief dann doch wieder. So, da habt ihr wieder genau, also da wieder aufs richtige Pferd gesetzt, so quasi. Und dann lief es ja auch im Teamsprint total gut, und dann bist du zweimal total blöd gestürzt. So, das ist bewegend, wenn man sich das nochmal anguckt, auch wenn man nicht in deiner Haut steckt. Wie war das für dich, weil du gemerkt hast, so die ersten zwei Male hat's nicht hingehauen, jetzt läuft's richtig gut, und dann reißt es dir da irgendwie den Langlaufski weg und du fällst halt komplett ab. So, kannst du dich da noch, wenn du, also ich will dir jetzt auch nicht alte Wunden aufreißen, aber wenn du da nochmal reingehst?
Ja, also wir hatten eine super Ausgangsposition. Ich habe mich gut gefühlt an dem Tag, bin gut gelaufen, und dann, das ging dann sehr, sehr schnell. Es war ja komplett Neuschnee, also es war wirklich so 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee auf der Piste. Also es war, man hat gar nichts gesehen, die Brille war sofort voll, und dann war das so, dass ich eigentlich ganz normal gelaufen bin, und dann ist mein linker Ski weggebrochen und dann lag ich auf der Schnauze. Und es ging so schnell kann man gar nicht denken. Ja. Und ja, wenn man dann einmal liegt und dann hat es mich rumdreht und dann kam von hinten noch einer und ist voll in mich reingeschossen, dann bin ich aufgestanden, nochmal gestürzt. Und ja, dann, also ich bin aufgestanden und dann hatte ich so viel Schnee unterm Ski, dass ich dann gleich nach ein paar Metern nochmal gestürzt bin. Und ja, dann habe ich gewusst, dass es vorbei ist. Also mit 25 Sekunden oder was wir dann Rückstand hatten, schon fast zum Ende vom Rennen, da war es dann vorbei. Ich bin dann ganz schnell los, so schnell ich konnte, und in der Hoffnung, da noch was aufzuholen. Aber ja, das war dann nicht mehr möglich.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil du wirkst überhaupt nicht so, als hättest du gewusst, dass es da vorbei ist. Weil das ist so krass, wie, ich weiß jetzt nicht, wie viele so Superhelden-Fans wir gerade da haben, aber vielleicht macht dieses Bild Sinn. So, du wirst so vom stillen Bruce Banner zum Hulk da auf einmal für mich. Das ist so krass, wie du den Turbo, den Nachbrenner da zündest.
Ja.
Weil, also, das wirkt nicht so, als hättest du das Rennen da aufgegeben oder so. Weil du ziehst ja auch wirklich nochmal an den Gruppen vorbei, wo man sich denkt, wo war das davor? Wo hast du diese Kraft da noch rausgeholt?
Ja, ich hatte schon noch Kraft. Ich hatte mich ja darauf vorbereitet, dass wir am Ende dann um die Medaillen fighten, um die Goldmedaille fighten. Und das war das Ziel. Und wenn man dann stürzt, dann habe ich alle Kraft rausgehaut. Und natürlich, ich habe vielleicht nicht mehr daran geglaubt, aber es ändert ja nichts. Ich gebe alles, weil es geht um die Medaillen, da riskiere ich alles und habe dann alles riskiert, indem ich halt so schnell losgelaufen bin, wie ich konnte dann nach dem Sturz. Wollte dann wieder den Abstand gut machen, aber da war leider keine Chance.
Ich finde, das ist ein brutales Beispiel. Also wenn wir irgendwie Zuhörer haben, die also das ist das Paradebeispiel von auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen und richtig durchballern. Hast du dir die Clips danach nochmal angeschaut?
Ja, ich hab's schon gesehen, weil es war wirklich so wohl, dass ich bei dem Sturz, ich habe nämlich danach wirklich nicht gewusst, wie das passieren kann, dass ich stürze, weil es war nicht irgendwie eine Abfahrt, wo man sich irgendwas konzentrieren musste, sondern ich bin einfach, ich wollte an der Gruppe links vorbei und bin dann in so ein Loch reingefahren. Und das war wohl, es lag da wohl ein Kabel mal und das hat so ein Loch in den Schnee graben, dann hat es drüber geschneit und da bin ich wohl eingebrochen. Ich weiß nicht, ob das zu 100% ist, nicht zu 100% bestätigt, aber würde schon Sinn ergeben, wenn ich überlege, weil ich habe keinen Fehler gemacht an sich, sondern ich wollte links an der Gruppe vorbei und dann bin ich auf einen Schlag einfach eingebrochen mit meinem linken Ski und dann lag ich.
Das ist so crazy, weil man denkt sich halt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Region oder eine Veranstaltung, die sowas zum ersten Mal macht, und ich will da jetzt gar keine Ausreden für dich suchen oder so, weil du hattest ja dreimal die Gelegenheit, irgendwie dir noch eine Medaille dieses Jahr zu holen, aber es klingt halt trotzdem unfassbar unprofessionell mit, da wurde nicht gesalzen, da liegen irgendwelche Kabel, die dann noch Schneisen in den Schnee reinstanzen. Das ist irgendwie krass für den Laien, das mal so zu erfahren, dass da so krass mit Wasser gekocht wird.
Ja, es wirkt immer alles professioneller, wie man denkt. Vor allem bei so Großveranstaltungen, also Predazzo ist ein Ort, wo die sind höchst professionell, die machen das jedes Jahr. Aber wenn dann so Olympische Spiele sind, da mischen sich dann auf einmal alle ein und dann wird es natürlich schwierig. Und ja, in dem Fall war es bei uns halt wirklich, die Bedingungen waren wirklich nicht professionell gelöst.
Wie siehst du das Ganze so mit ein bisschen Abstand jetzt?
Ja, ich sehe es immer noch gleich. Ich habe es damals auch schon gesagt, es ändert nichts. Also die anderen haben es auch hinbekommen und es war halt einfach sehr, sehr, sehr viel Pech dabei, vor allem beim letzten Wettbewerb mit dem Sturz, weil das war wirklich, da konnte ich meiner Meinung nach nichts dafür. Die ersten zwei Wettkämpfe, klar, dass ich dann beim ersten Wettkampf nicht fit war, das war halt einfach mal so, weil es nicht jeden Tag auf 100%, das hätte es da gebraucht. Und beim zweiten Wettkampf habe ich einfach einen Fehler gemacht und ich weiß, dass ich mit quasi dem Sprung vom ersten und dem Lauf vom zweiten, da hätte ich eine Medaille gewonnen und also ich weiß, ich war schon in der Lage dazu, aber es wollte einfach nicht und da war ich schon selber dran schuld, so ist es nicht und ich kann damit leben, habe mir natürlich viel vorgenommen für die Spiele, aber ob jetzt in meiner Medaillensammlung nochmal eine goldene dabei wäre, wird natürlich schon auf der einen Seite einen großen Unterschied machen, aber in 10 Jahren interessiert es keiner mehr, ob ich jetzt zweifacher, dreifacher Olympiasieger bin oder ob ich noch eine bronzene Medaille habe oder nicht.
Wie ist das neben dem Sportlichen? Es gibt ja auch, also gerade dann im Teamsprint, auch noch mal eine menschliche Komponente, weil du natürlich mit deinen Jungs, mit denen du ja auch tagtäglich trainierst und die euch wirklich seit Jahren sehr gut kennt, immer zusammen seid und zusammen antretet. In dem Fall war es ja Johannes Rijeks letztes Rennen. Wie ist das? Ihr hattet die besten Ausgangsmöglichkeiten, wenn man weiß, ich schicke ihn jetzt in die Rente, aber leider ohne nochmal eine Medaille.
Ja, es war natürlich hart, also aber er hat es sehr, sehr gut verkraftet und ich glaube, wenn es jetzt ein Sportler gewesen wäre, der noch nie eine Medaille gewonnen hätte und dann in seinem letzten Rennen quasi kurz davor scheitert, dann wäre es noch deutlich schlimmer gewesen. Und so hat er genau gewusst, dass ich das nicht mit Absicht gemacht habe und hat es auch gleich gut eingeordnet. Und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Es war, ich glaube, für uns zwei war es natürlich hart, aber ich glaube, wir konnten es schon akzeptieren, weil wir beide schon so viel gewonnen haben. Dann ist es halt so, man trauert da dann vielleicht nicht so lange hinterher, wie wenn man da zum ersten Mal die Chance hat, was zum Gewinnen. Ich glaube, fürs Trainerteam, fürs Betreuerteam, für das war es eher härter. Für die hat es mir dann leid getan, weil wir haben noch keine Medaillen gewonnen gehabt und es wäre einfach eine Lösung gewesen für das ganze Team außenrum. Für uns zwei Sportler natürlich auch, aber es ändert für uns jetzt nicht viel, weil es ist jetzt rum und es ist so schnelllebig alles. Jetzt geht's nur, ich schaue da nur nach vorne und der Sport, es interessiert so Niederlagen, natürlich jetzt war es spektakulär, aber so Niederlagen interessieren dann nicht lang. Es geht dann immer nur um das, was man gewinnt und da gibt's jetzt wieder Chancen, was Neues zu erreichen.
Habt ihr euch dann auch gleich so verabschiedet, so ey Alter, Kopf hoch, wird wieder oder war das da schon gar kein Thema mehr?
Wir sind danach sehr, sehr lang zusammengesessen, aber ich glaube, der Johannes und ich, wir haben wirklich das beide sehr gut abgehakt, glaube ich. Er hatte schon sehr, sehr viele Rückschläge in seiner Karriere und kann das deswegen nochmal besser einordnen, glaube ich. Aber er weiß genau, dass ich, wie sehr es mir leid getan hat für ihn. Aber es ist so, wie es ist und das muss man akzeptieren und das kann ich grundsätzlich sehr, sehr gut. Also ich kann sehr gut Dinge abhaken. Jetzt in dem Fall war es schon ein bisschen schwieriger. Also das muss ich schon zugeben. In dem Fall hat es jetzt schon mal ein, zwei Wochen dauert, bis ich dann wirklich mal so einen Schlussstrich ziehen konnte. Diesmal war es schon ein bisschen härter. Auch vor allem, weil es mir um das Team so leid getan hat, dass man da komplett ohne Medaille heimgeht. Wie gesagt, für mich persönlich hätte es, ändert es nicht so viel. Okay, ja. Außer eine Medaille im Lebenslauf. Also Deswegen bin ich trotzdem glücklich und an der werde ich nicht mehr gemessen.
Jetzt hat er, das ist so typisch Rentner, wenn denen langweilig wird, ohne Altersshaming zu machen. Jetzt hat er wieder Scheiße gebaut. Jetzt hat er sich vor 2 Wochen, glaube ich, erst das Kreuzband beim Skifahren gerissen. Das musst du auch erstmal schaffen nach so einer Karriere. Schreibt man sich da noch eine WhatsApp? Ich meine, ihr wohnt ja beide in Oberstdorf. So, ey, Alter, alles gut? Soll ich für dich mal ein paar Einkäufe erledigen oder so?
Ja, natürlich habe ich ihm gleich geschrieben. Ja. Also ja, es war, glaube ich, sehr ärgerlich bei ihm. Er ist seine ganze Karriere gut durchgekommen, ohne Verletzung. Und jetzt passiert sowas. Ja, es ist... So ist es halt und ich glaube, jetzt kann er es, natürlich wird ihn das schon sehr ankotzen, weil er, glaube, er hat sich viel vorgenommen jetzt auch im Sport, in der sportlichen Rente, aber ja.
Ab auf die Couch, Opa.
Ja, genau, jetzt ist er auf der Couch und kann, ja, so hat er immerhin keinen Zeitdruck, wenn man dann, so wie ein anderer Teamkollege, der Wendelin Tannheimer, hat sich dieses Jahr auch das Kreuzband gerissen und wenn man dann noch weitermacht, dann dauert das natürlich alles ein bisschen länger und hat auch den Druck, man will wieder zurück auf die Schanze kommen. Und so hat er hat jetzt keinen Druck, er kann es einfach, er kann alle Netflix-Serien durch.
Gute Besserung, wir wollen ja nicht nur haten. Ja, genau. Gute Besserung. Es gab, als ich mich auf die heutige Folge vorbereitet habe, so eine Überschrift irgendwie für mich in meinem Kopf, die so über dir schwebte, sage ich jetzt mal. Und das ist das Wort Gegensätze, weil ich da ganz, ganz viele verschiedene Gegensätze gesehen habe. Und einer hat auch mit Johannes oder mit euch in dieser Wechselwirkung von Team- und Einzelsportlern zu tun, weil es für mich schon irgendwie ein Gegensatz ist. Ihr trainiert zusammen in Oberstdorf, ihr habt da euer Trainingslager und so weiter. Und dann auch innerhalb der Weltcups und der Olympischen Spiele tritt man dann erstmal jeder voll für sich im Einzel an. Da hat jeder Bock und fährt wahrscheinlich auch die Ellbogen aus und will so ein schönes Ding da gewinnen, so eine schöne Medaille. Und dann ist es aber wieder, okay, jetzt letzter Tag, Teamsprint, jetzt ist wieder heiti-teiti, jeder stärkt sich den Rücken. Was macht es mit einer zwischenmenschlichen Beziehung aus, wenn du die ganze Zeit dieses Hin und Her hast mit zwischen gegeneinander und dann wieder miteinander?
Ja, also ich glaube, das ändert gar nicht viel. Wir sind natürlich immer Konkurrenten, wenn wir am Start stehen, aber wir können das sehr, sehr gut ausblenden. Natürlich gibt's mal ein, zwei Reibereien, aber das gehört auch dazu. Das gibt's auch, wenn man mit seinem Kumpel ist ein bisschen zu kompetitiv irgendwas spielt. Also das kennt wahrscheinlich jeder, dass man sich mal gegenseitig ein bisschen blöd anmacht. Aber ja, also das gehört bei uns im Sport einfach dazu. Mhm. Wir sind in Nationalmannschaften unterwegs, obwohl wir sind ja eigentlich Einzelsportler. Also eigentlich ist es wirklich kein Mannschaftssport. 95% der Wettkämpfe steht man alleine am Start und man ist auch nur für sich selber verantwortlich. Mhm. Aber es ändert wirklich nicht viel. Klar, jeder macht noch mal mehr sein Ding, wenn er einen Einzelwettkampf hat und man ist dann Konkurrent. Beim Teamwettkampf macht aber trotzdem jeder auch sein Ding. Also deswegen macht man das jetzt nicht alles zusammen, weil jeder bleibt in seinen Abläufen, jeder hat seine Routinen und da bleibt man dabei und da wird es dann, natürlich ist so, der wünscht man sich wahrscheinlich nochmal mehr viel Glück, aber das macht man so auch. Also es ändert sich nicht so viel.
Und kann in so einem Konstrukt, weil du jetzt gerade das Wort Kumpels gesagt hast, kann da sowas wie eine Freundschaft auch entstehen?
Ja klar, also ich denke, wenn man das ganze Jahr miteinander unterwegs ist, vor allem zu Hause auch noch so viel Zeit miteinander verbringt, dann liegt es auf der Hand, dass man sich ja anfreundet. Natürlich versteht man sich mit dem einen oder anderen besser und schlechter, normal. Das gehört auch dazu. Ja. Aber zum Beispiel der Julian Schmid ist einer meiner besten Freunde und den sehe ich fast tagtäglich und im Winter sind wir noch Konkurrenten. Also das geht alles.
Chillig. Lass uns mal bei den Gegensätzen bleiben. Eine Sache, ich glaube, das hat auch Johannes mal über dich gesagt, dass du schon einer bist, der innerhalb dieses Teams sehr vorangeht und vor allem sehr selbstbewusst ist und so gerne so eine Leader-Position übernimmt. Zitat er. Weder in der Vorbereitung noch jetzt so heute im Zwischenmenschlichen, wir haben uns ja auch erst vor der Folge so richtig kennengelernt, klar, davor telefoniert und man schreibt sich mal, aber so, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich so so eine riesen Showsau vor mir sitzen habe, sondern einfach ja, ganz entspannten Typen, ganz entspannten Athleten so. Was ordnet das mal für mich ein? So, wie sehr bist du vielleicht doch in diesem Team dann nochmal ein bisschen anders, als man dich vielleicht so wahrnimmt?
Also ich bin schon ein entspannter Typ und ich bin jetzt nicht irgendwie laut oder so, aber ja, ich würde schon sagen, dass ich ein selbstbewusster Typ bin und ich bin habe eine sehr, sehr klare Meinung und vertrete die auch gern. Ich lasse mir schon noch was sagen, aber ich bin ja, habe eine sehr starke Meinung und wenn es dann auch mal geht, die Athleten zu vertreten, auch im Dialog mit den Trainern oder auch mit Vorgesetzten, da bin ich einer, wo das Wort erhebt und wenn mir was nicht passt.
Ist ja völlig in Ordnung, ne? Also das war jetzt kein Angriff oder so.
Ich sehe das auch als Positives.
Absolut, absolut.
Ich glaube, das ist schon eine Stärke von mir, dass ich da zu meiner Meinung stehe und auch in eine Diskussion gehe und keine Angst habe, da mich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten oder auch
zu diskutieren,
ja, also da stehe ich schon dafür und ich glaube, das ist auch wichtig und das meint er wahrscheinlich auch mit der Leaderrolle, dass wir Athleten haben immer eine Meinung, die Trainer haben eine Meinung und es ist immer wichtig, dass man da, also meiner Meinung nach, dass man seinen Mund aufmacht, wenn was nicht passt und das kann ich gut und ich glaube, das meint er auch. Da bin ich einfach ein Typ, wo da sehr direkt ist und da wo da nicht zurückhält.
Sehr gut. Lass uns noch, weil ich dieses Bild mit der Überschrift Gegensätze aufgemacht habe. Eigentlich ist ja die nordische Kombination, oder vielleicht ist es auch nur so ein Nullchecker wie für mich so, das ist ja eigentlich schon ein Gegensatz in sich, weil den meisten Sportarten hast du ja rein athletisch gesehen genau eine Sache, auf die du hinarbeitest so, und bei euch so, ihr braucht ja wirklich, du brauchst ja eine Sprungkraft und eine Muskelmasse wie ein Känguru eigentlich, also wirklich, um dich da abzufeuern von der Rampe, und gleichzeitig brauchst du eine Lunge wie ein Pferd für Langlauf, also unglaubliche Ausdauer und Kondition. Jetzt ist aber das Ding, jedes Gramm Muskelmasse, das du in den Beinen hast, das zu viel ist, hilft dir beim Springen, aber eben nicht bei der Ausdauer beim Langlauf weiter. So, wie trainierst du, um da genau in die Mitte zu kommen, dass du wirklich physisch perfekt für diese zwei Sportarten, die in der nordischen Kombination in eine zusammengefasst werden, dass du da in diesem Sweet Spot bist?
Ja, das ist die Challenge in unserer Sportart. Also ich glaube, unsere Sportart ist ja wirklich sehr, sehr alt. Also die kommt ja, es ist eine der Gründersportarten der Olympischen Winterspiele und kommt daher, dass halt früher hat man ja auch nur ein paar Ski gehabt, mit dem gleichen Ski ist man zum Langlaufen, zum Skifahren, zum Skispringen und dann hat man sich überlegt, was ist dann die Königsdisziplin im Wintersport oder im nordischen Sport, und das ist erst Skispringen und dann Langlaufen. Also die zwei unterschiedlichsten nordischen Sportarten kombiniert. Und ja, genauso ist es jetzt. Das hat sich natürlich alles sehr, sehr professionell entwickelt und ist halt jetzt da angekommen, dass es wirklich einfach eine Kombination braucht aus Top-Schnellkraft und Beweglichkeit, zusätzlich mit wenig Körpergewicht, weil jedes Gramm im Skispringen, was man mehr wiegt, plumpst man halt auf der Schanze runter. Und gleichzeitig im Langlaufen muss man extrem ausdauernd sein, braucht man ja eher die langsame Muskulatur und braucht auch deutlich mehr Kraft, auch mal im Oberkörper. Und die Oberkörperkraft, die ist wirklich schädlich im Skispringen. Da muss man die Balance finden. Und ja, das ist wirklich was sehr, sehr Individuelles. Ich bin, glaube ich, ein relativ ausgeglichener Athlet, aber bei mir ist schon die Challenge mehr, dass ich im Skispringen vorankomme. Da muss ich mehr Fokus drauf legen, weil ich mir da schwerer tue. Und bei anderen ist eher der Langlaufbereich. Also das ist sehr individuell. Die meisten haben für eine Sportart ein bisschen mehr Talent wie für die andere. Und da müssen sie dann Fokus drauf legen. Aber grundsätzlich muss man in beiden Vollgas geben. Und man darf es jetzt nicht in einer Sportart übertreiben. Also wenn man zu viel Langlauf macht, dann wird man langsam. Dann kommt man auf der Schanze nicht mehr runter. Aber wenn man gleichzeitig ja nur Schnellkraftsportarten macht und die Ausdauerstunden vernachlässigt, dann ist man natürlich im Langlaufen schlecht. Und da lernt man über die Jahre so für sich dann ein Gefühl. Und ja, Man darf von nichts übertreiben.
Wie sieht es aber ganz konkret bei dir aus? So, bist du dann wirklich einer, der dann mehr so auf der Beinpresse irgendwie shreddet und dann seine Stabilisationsübungen macht und wirklich schaut, dass da das obenrum kein Gramm zu viel irgendwie da ist? Nimm uns mal da noch ganz kurz jetzt zum Schluss noch mit rein. Wie setzt du den Fokus im Training da?
Ja, also natürlich muss ich ganz normal auch mein Ausdauertraining machen. Ich habe bei uns ist es eher so Monat für Monat, kann man das sagen, oder je nachdem, was für eine Trainingsphase man sich befindet. Jetzt im Frühling, Sommer ist sehr viel Ausdauer, Grundlagenausdauer geplant auf unterschiedlichsten Sportgeräten. Ich mache gerne Bergtouren, ich gehe Rennradeln, Mountainbiken, Joggen und natürlich das Wichtigste Skirollern, weil das am spezifischsten ist. Dann fürs Langlaufen. Und natürlich haben wir jetzt auch Skisprungtraining. Im Sommer kann man ja auf so einer Plastikmatte springen und Krafttraining. Und da baut man sich jetzt eher eine Basis auf und umso näher es dann zum Winter geht, wird dann mehr Fokus auf das Skispringen gelegt und auf das Krafttraining, die Schnellkraft, dass man sich da die Spritzigkeit holt, dass man da im Winter parat ist. Und dann hat man die Grundlage gemacht und das Langlauftraining wird dann vielleicht ein bisschen weniger.
Okay.
Und im Winter sind dann eh die ganzen Weltcups, die Wettkämpfe, da kann man dann gar nicht mehr so viel mit Training
machen. Da hast du eh genug zu tun. Also, dann lass uns noch mal einen kurzen Ausblick machen, weil ich meine, so die krassesten, jetzt mal bei den ganz großen Events, Olympischen Spielen, hattest du halt in Pyeongchang, in Peking. Jetzt war das erste Mal irgendwie die Chance da, in Europa was zu holen. Es hat nicht geklappt. In 4 Jahren aber, Olympia in den französischen Alpen. Ich glaube, da hast du auch schon mal einen World Cup gefahren. So, also juckt's dich da nochmal in den Fingern, da nochmal so richtig anzugreifen und zu sagen, Alter, ich hol mir jetzt meine Medaille auf europäischem Boden?
Also ich glaube, so lange Pläne mache ich gar nicht. Ich schaue jetzt erstmal so die nächsten 2 Jahre nochmal. Mhm. Nächstes Jahr ist eine WM, die cool werden kann in Schweden. Und ja, viele coole Weltcups, wo ich alles geben will. So, was mir eigentlich noch fehlt in meiner Bucketlist, wenn man so will, ist der Einzelweltmeistertitel, den habe ich noch nicht. Der wäre mir tatsächlich wichtiger, wie jetzt da in 4 Jahren, ob ich da noch eine Medaille gewinne oder nicht.
Da bist du auch schon 32, ne? Bist
ja,
auch schon
und so lange, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich da überhaupt noch Sport mache.
Okay.
Ich schaue jetzt mal die nächsten 1-2 Jahre und dann, wenn es mir dann noch Bock macht und ich merke, dass ich das noch was geht, dann mache ich vielleicht noch weiter und sonst reicht's dann auch irgendwann.
Geil, das ist, jetzt haben wir schon immer die ganzen Zitatkacheln zu deiner Zukunft. Das können die ganzen Kollegen dann alle schon abtippen von den anderen Medien, die hier so gerne reinhören. Also erstmal ganz, ganz viel Erfolg dir. Drück die Daumen, dass es mit dem Einzelweltmeister klappt. Wie sieht's jetzt erstmal die nächsten Wochen aus? Ist jetzt erstmal schönen Urlaub, bevor es dann wieder in die Aufbauphase geht, oder wie sieht Offseason gerade bei dir aus?
Ja, jetzt geht's dann nochmal in Urlaub und jetzt schaue ich dann nochmal beim FC Bayern vorbei.
Ja, was machst du da?
Spiel anschauen einfach.
Ach so, ich dachte, hier, du trainierst ein bisschen mit den Jungs Sprungkraft oder so.
Ja, nee, da schaue ich lieber zu. Die wissen, glaube ich, ganz gut, was sie machen.
Das ist richtig. Geil. Ja, ey, dann ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz viel Erfolg dir. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du auch so ehrlich und offen über jetzt Mailand, Cortina gesprochen hast, was nicht das ich sage jetzt mal der Peak deiner Karriere vielleicht war, aber umso geiler kannst du natürlich zum Comeback ansetzen. Bevor wir hier gleich Schluss machen, es gibt eine Frage bei uns im Deep Dive, das ist immer die letzte Frage, das ist die sogenannte Alien-Frage. Stell dir mal vor, es landen einfach Aliens bei uns auf der Welt und die haben keine Ahnung von Menschen oder Sport oder warum wir da alle so fanat drin sind, warum Olympia dieses Ding mit den 5 Ringen so viele Millionen Zuschauerzahlen hat und vor allem so, warum du als Mensch dir denkst, ich muss mich da eine 130-Meter-Schanze runterjagen, dann ziehe ich mir so Bretter an und lauf 2x7,5 Kilometer durch den Schnee. So, halten dich für völlig bekloppt, aber irgendeinen Grund wird es ja geben. Deswegen kommen sie zu dir und fragen dich, Vinzenz, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Ja, weil es mir mega Spaß macht. Es ist einfach die coolste Sportart der Welt. Es gibt viele schöne Sportarten, aber keine vergleichbare, weil bei uns sind wirklich die Gegensätze. Es gibt gute Skispringer und schlechte Läufer und andersrum. Und da matchen sich dann eben bei dem Langlaufbewerb einfach die Unterschiede. Und die gibt es eben keiner vergleichbaren Sportart.
Das ist ein herrliches Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir, Vincent. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viele neue Erkenntnisgewinne. Leute, vielen Dank, dass ihr auch mit wieder am Start wart. Wir sehen uns nächsten Dienstag um 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, ab 18 Uhr auf YouTube. Folgt uns doch rein. Lasst uns doch eine gute Bewertung da. Lasst das Ding hier weiter groß machen. Es macht richtig viel Spaß. Danke euch. Bis nächsten Dienstag. Ciao.